In einem Haus eine kleine Wohnung, so souterraine Wohnung sagt man, die ist im Keller gewesen. In diesem Haus wohnte eine christliche Familie im obersten Stock in der Dachwohnung und es besuchten deren Gebetskreis. Und das führte schließlich, um es kurz zu machen, dazu, dass wir nach 2 Jahren nach Gießen zogen, um dort an der Freien Theologischen Akademie Theologie zu studieren. Hätten wir diese Wohnung nicht bekommen, hätten wir diese Familie nicht kennengelernt, wir wären nicht in diesem Gebetskreis gewesen und ich hätte nicht in Gießen studiert, wofür ich heute noch sehr dankbar bin, dass das möglich war. Mein Leben hätte sich ganz anders entwickelt. Wenn in unserem Leben etwas Besonderes geschieht, spielen immer verschiedene Faktoren zusammen, Faktoren, die wir nicht selbst beeinflussen können, alles, was wir nicht planen können. Und im Rückblick erkennen wir, wie Gott unsere Geschicke lenkte. Als Gott Mensch wurde, mussten verschiedene Faktoren zusammenspielen. Der richtige Ort und die richtige Zeit waren sehr wesentlich, denn Gott hatte sich bereits vor über 700 Jahren vor der Geburt von Jesus festgelegt, wo sein Sohn geboren werden wird. Und so ließ sich Gott von Maria an seinen Geburtsort bringen und das ging so. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch ein Erheben durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg, er gehörte zum Hause und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Zur Zeit Kaiser Augustus war endlich alles bereit für die Geburt von Jesus. Gott konnte jetzt Mensch werden. Und ein wichtiger Schritt in diese Vorbereitungszeit ereignete sich im 3. Jahrhundert vor der Geburt Christi. Damals eroberte Alexander der Große die Weltreiche in rasendem Tempo, das ist also noch heute eigentlich ein Phänomen. Er war hier von Griechenland, überrannte er mit seiner Armee die ganze Welt in der Kürze. Breitete sich der Machtbereich Alexanders des Großen aus, er hat alles, die ganze Welt wirklich überrumpelt. Und so begann mit Alexander dem Großen die Hellenisierung, sagt man, der damaligen Welt, also der griechische Einfluss in den Orient. Die griechische Kultur durchdrang den Orient und im Gegenzug verschmolz die orientalische Kultur mit der griechischen. Und dann sprechen wir eben von diesem Hellenismus. So entstand eine völkerverbindende Kultur, die sich weit über den politischen Zusammenbruch des Alexanderreichs erhalten hatte. Eine große Errungenschaft dieser Hellenisierung war die Ausbreitung der griechischen Sprache. Es ist vergleichbar mit der englischen Sprache heute. Die griechische Sprache wurde zur Weltsprache. Wenn man Griechisch konnte, und das konnten dann sehr viele, dann konnte man sich im ganzen Reich bewegen und verständigen. Und damals übersetzte man auch das Alte Testament in die griechische Sprache. Die Übersetzung bezeichnen wir als Septuaginta, das ist das griechische Alte Testament. Denn es war so, dass weil die Geschichte ist, wer es ein bisschen kennt, Israel wurde ja deportiert, wurden im Assyrischen Reich verteilt, über Jahrhunderte sind sie dort, haben sie dort gelebt und sie konnten nicht mehr Hebräisch. So, das war das Problem. Ich habe auch mit dem Militär habe ich einen Kollegen gehabt, der war Jude, der ist hier in der Schweiz aufgewachsen, der konnte aber nicht mehr Hebräisch. So, und das war damals auch so. Und jetzt musste ja irgendetwas getan werden, damit das jüdische Volk den Zugang zur Offenbarung Gottes bekommen. Und dann hat man das Alte Testament in Griechisch übersetzt. Man spricht von der Septuaginta oder ganz einfach von der LXX. Wenn ihr mal seht, wenn ihr einen Kommentar lest oder so, ist ein großes L und zwei große X, dann ist das der Bezug zu dieser Septuaginta. Die Septuaginta ist die Bibel der Apostel und die Bibel der ersten Gemeinden. Wenn ihr im Neuen Testament alttestamentliche Zitate findet, dann können wir fast 90% davon ausgehen, dass sie aus dieser griechischen Übersetzung zitiert sind. Das habe ich mal an einem Buch exemplarisch alles nachgeprüft. Das ist die Septuaginta. Und so hatte, und das ist wirklich ganz entscheidend für die Verbreitung des Evangeliums, war auch die Offenbarung Gottes für das ganze Nachfolgende, wo ich gleich dazu komme, Römische Reich, lesbar. Deshalb konnten alle Menschen darin lesen. Wenn es auf Hebräisch gewesen wäre, dann wäre diese Offenbarung Gottes verborgen geblieben für die damalige Welt. Nun, auf das Alexanderreich folgte das Römische Reich. Zur Zeit der Geburt von Jesus war Griechisch immer noch die völkerübergreifende Sprache, erst später kam dann das Lateinische. Und deshalb wurde das Neue Testament in griechischer Sprache verfasst, weil das die allgemein verständliche Sprache war. Deshalb ist das Neue Testament in griechischer Sprache. Weil Gott hat sich immer so offenbart, dass die Menschen, wenn er in die Zeit hineinsprach, diese Sprache, mit dieser Sprache er sich offenbarte, die dann verstanden wurde. Das Römische Reich festigte seine Macht unter Kaiser Augustus. Er schuf die Pax Romana, das römische Friedensreich. Es gab zwar Kriege in den Grenzgebieten des Reiches, aber innerhalb dieses großen Reiches herrschte Frieden. Die Verkehrsverbindungen waren für die damalige Zeit hervorragend. Noch heute, wenn ihr irgendeine Reise macht, dann wird irgendwo mal gesagt, und da ist noch eine Römerstraße, die durchging. Das war ein richtiges Straßennetz über das ganze Römische Reich. Man konnte relativ frei sich bewegen. Es entstand durch das Friedensreich eine Art Schengen-Raum in der damaligen Welt, wo man einfach frei reisen konnte. So waren zwei Voraussetzungen geschaffen, die für eine schnelle Ausbreitung des Evangeliums wichtig waren, bevor Jesus oder Gott in diese Welt kam. Das war die griechische Sprache, denn dadurch konnte das Evangelium in griechischer Sprache verbreitet werden und ungehindert verkündigt. Auch weil die Septuaginta vorhanden war, können wir in der Apostelgeschichte lesen, dass in Beröa alles prüfte anhand der Schrift, weil sie das lesen konnten. Und zum Zweiten war es der römische Frieden und die guten Verkehrswege, was ein hindernisfreies Reisen ermöglicht. Deshalb konnte später Paulus und die Apostel überall im Römischen Reich problemlos reisen. So war alles für das größte Ereignis der Weltgeschichte vorbereitet. Gott konnte Mensch werden und die Menschen besuchen. Jetzt musste nur noch Maria mit ihrem Kind an den vorgesehenen Geburtsort kommen. Und damit das geschehen konnte, setzte Gott das Römische Reich in Bewegung. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches. Dieser Kaiser Augustus, 63 vor Christus geboren, starb im 76. Lebensjahr, also 14 nach Christus. Er war der bedeutendste Kaiser des Römischen Reiches. Und 31 vor Christus, als 32-jähriger Mann, kam Augustus an die Macht und 4 Jahre später verlieh man ihm durch den Senat den Ehrentitel Augustus. Augustus ist also ein Ehrentitel. Das bedeutet Erhabener, Verehrungswürdiger oder göttlich Geweihter. Im Laufe seiner 45 Regierungsjahre wurden ihm weitere Ehrentitel verliehen. Er wurde wie ein Gott verehrt. Die Menschen opferten vor seinen Statuen, die im ganzen Reich aufgestellt wurden. Dieser mächtige Kaiser erließ seinen bedeutungsvollsten und wichtigsten Befehl in seinem ganzen Leben. Alle Bewohner seines Weltreichs sollen sich in Steuerlisten eintragen lassen. Ich glaube, das ist der einzige Befehl, den wir von Kaiser Augustus kennen. Wenigstens hier. Es gibt noch andere Schriften in der Antike, da ist natürlich noch mehr geschrieben. Aber in der Bibel. Er wollte wissen, wie reich und mächtig er ist. Er wollte in Erfahrung bringen, wie viele Steuern er einziehen konnte. Denn Rom benötigte sehr viel Geld. Drei solche Volkszählungen soll Augustus während seines Lebens veranlasst haben. Es gibt eine antike Schrift, die uns das zeigt. Und vermutlich handelt es sich bei dieser Volkszählung, von der Lukas berichtet, um die zweite Volkszählung. Und jetzt jedoch die erste Schätzung, seit Quirinius Statthalter in Syrien war. Ich glaube, das ist die Betonung. Es gab drei Volkszählungen und man muss vermuten, dass das eigentlich die zweite war, aber die erste, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Das heißt, Quirinius vertrat das römische Reich von Syrien aus und verwaltete das Israel. Das war auch sein Gebiet, deshalb wird das hier so erwähnt. Alle Bewohner des römischen Reichs mussten diesen Befehl befolgen und in die Stadt ihrer Herkunft reisen. Wir kennen das in der Schweiz, wir müssen an unseren Bürgerort. Ich müsste also nach Gotzhaus reisen, in Thurgau. Ich weiß nicht, wo eure Bürgerorte sind. Also sie mussten dorthin reisen, wo ihr Geschlecht eigentlich ihren Ursprung hat. Und wer den Gehorsam gegenüber dem Kaiser verweigerte, riskierte sein Leben. Schließlich war Augustus der mächtigste Herrscher der damaligen Welt. Und wer sich den Befehlen von Augustus widersetzte, beging, so sagte man das damals, eine Majestätsbeleidigung. Und Majestätsbeleidigung wurde mit dem Tod bestraft. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Erstaunlich, wie mächtig Augustus wurde. Er kann Befehle erteilen und die Menschen im ganzen Reich müssen einfach gehorchen. Müsst ihr euch das vorstellen? Ein Mensch sagt so, und jetzt will ich, dass ihr alle an euren Heimatort geht und alle müssen gehen. Das muss eine unglaubliche Macht gewesen sein, die er hier hatte. Doch egal wie mächtig ein Herrscher sein mag, im Vergleich zu Gott ist jeder Herrscher machtlos. Jeder. Menschen können ihre Macht nur innerhalb der Grenzen ausüben, die Gott ihnen setzt. Und Gott kann mächtige Menschen dazu bringen, dass sie das tun, was er will, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Augustus veranlasste zwar diese Volkszählung, aber im Grunde handelte er im Auftrag des Höchsten, im Auftrag Gottes, ohne dass sich Augustus dessen bewusst war. Gott ließ diese Volkszählung durch Augustus ausführen, damit er seinen Sohn nach Bethlehem bringen konnte. Denn dort, so hat er es durch den Propheten Micha vorausgesagt, soll der Sohn Gottes geboren werden. Der Prophet Micha sagte: Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also dort soll dieser Messias geboren werden, in Bethlehem, und zwar nicht symbolisch in Bethlehem, sondern wirklich physisch in Bethlehem. Maria musste also irgendwie von Nazareth nach Bethlehem kommen. Selbstverständlich hätte Gott auch andere Möglichkeiten wählen können, um Maria und Josef nach Bethlehem zu bringen. Zum Beispiel hätte der Engel Gabriel, also ihr sagte, dass sie den Sohn Gottes empfangen wird, hätte er ihr sagen können, und wenn du dann ihn empfangen hast, dann reise mit Josef nach Bethlehem. So wie er auch ja gesagt hat, auch deine Verwandte, die Elisabeth, ist schwanger. So hätte er auch sagen können, und wenn du dann schwanger bist, dann reise dann nach Bethlehem, damit du dann dort deinen Sohn gebären kannst. Das wäre für Gott kein Problem gewesen. Doch Gott wählte einen anderen Weg, denn jeder, und das finde ich ist das Großartige, denn jeder, der nur ein bisschen mit gutem Willen das alles anschauen will, muss erkennen, dass das ein Werk Gottes ist. Wäre Maria ohne diesen Befehl des Kaisers Augustus nach Bethlehem gereist, könnte man ihr vorwerfen, sie hätte sich selbst zur Mutter des Retters legitimieren wollen. Sie hätte einfach schwanger gewesen und dann sei sie nach Bethlehem gereist, um dann dort sozusagen zu sagen, jetzt bin ich in Bethlehem und das ist jetzt der Messias. War gar nicht möglich. Durch den Befehl des Kaisers Augustus setzte Gott ein Weltreich in Bewegung, damit der Retter der Welt dort zur Welt kommt, wo Gott es vorausgesagt hatte. Maria musste nach Bethlehem reisen. Es blieb ihr keine andere Wahl. Und es ist sehr erstaunlich, dass während dieser 45 Regierungsjahren des Kaisers Augustus diese Volkszählung genau zu diesem Zeitpunkt stattfand. Nur wenige Monate früher oder später. Und Jesus wäre in Nazareth geboren. Muss ich das mal vorstellen? Ein Zeitfenster von 45 Jahren, wo Augustus regiert. Und genau zu dem Zeitpunkt, als es so weit war, dass der Messias geboren wird, ist diese Volkszählung. Jesus wurde genau an dem Ort geboren, den der Prophet schon vor über 700 Jahren angekündigt hat. Das ist Gottes souveränes Handeln in der Weltgeschichte. Das ist seine Perfektion. Im Rückblick sehen wir, wie Gott seine Macht demonstrierte. Die Geburt von Jesus in Bethlehem ist ein Beweis dafür, dass Gott die Weltgeschichte im Griff hat. Sie entgleitet ihm nicht. Er ist und bleibt Herr über allem Geschehen. Er ist und bleibt so, es ist und bleibt so, wie Daniel anbetend sagt, Gott ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Unsere Welt droht aus den Fugen zu geraten. Man bekommt den Eindruck, dass sich in vielen Gebieten dieser Erde die Konflikte und Katastrophen zuspitzen. Niemand hat eine durchschlagende Idee, wie die Konflikte gelöst werden könnten. Selbst die UNO, die eigentlich Frieden stiften sollte, muss meistens hilflos und machtlos zusehen, wie die Kriege wüten. Trotz dieser beängstigenden Entwicklungen in unserer Welt bleiben wir Christen geborgen, denn der Friede mit Gott lässt uns zur Ruhe kommen. Wir wissen, Gott hat alles im Griff. Und was er versprochen hat, wird er einhalten. Das wird er tun. Wir verlieren den Überblick. Wir haben keine Ahnung, wie die Welt läuft. Obwohl das oft so ist, dass wir Christen den Eindruck erwecken, wir könnten immer sagen, wie alles funktioniert und wie sich die Welt entwickeln wird und wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nein, wir haben im Grunde genommen gar keine Übersicht. Wir können vieles überhaupt nicht einordnen. Wir können nur das eine oder andere vielleicht erahnen. Aber Gott verliert den Überblick nie. Und das ist das, was in uns Frieden und Geborgenheit auslöst. Nicht, dass wir meinen, wir könnten anhand der Bibel alles, was jetzt kommen wird, könnten wir analysieren und könnten erklären, genau wie es kommt. Ich weiß, das ist faszinierend und schön und nett, aber ich würde behaupten, es kommt immer anders. Das hat man auch untersucht. Man hat die ganzen Prophezeiungen, wie sich die Welt entwickeln wird, das hat man auch wissenschaftlich untersucht und eigentlich festgestellt, dass das alles nicht eingetroffen ist. Nur das eintrifft, was man so allgemein sagen kann, irgendwie findet man dann noch so, ja, das könnte jetzt das sein. Aber keine präzisen Aussagen. Oft ist es sogar ganz anders gekommen. Die Geborgenheit als Christen schöpfen wir nicht aus dem, dass wir erklären können, wie sich die Welt entwickelt, sondern weil wir wissen, dass Gott den Überblick nicht verliert. Das gibt uns die Geborgenheit. Und wenn die ganze Wirtschaft zusammenbricht und unsere ganzen Vermögen zusammenschmelzen, wir wären nicht die Ersten, denen das passiert, in der Menschheitsgeschichte. So verliert Gott den Überblick nicht. Die Geborgenheit bekommen wir von ihm im Wissen, dass er seine Versprechen erfüllen wird. Und im Rückblick werden wir einmal staunen in der Herrlichkeit, wie Gott die Geschicke dieser Welt gelenkt hat, auch wenn wir sie jetzt gar nicht verstehen. Das Weihnachtsgeschehen sagt uns, Gott wird alle Versprechen voll und ganz erfüllen. Wir können uns darauf verlassen, er wird durch die Wirren der Zeit zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und er wird auch dafür sorgen, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein werden. Die Voraussetzungen waren also geschaffen, jetzt konnte Jesus kommen. Josef machte sich auf den Weg, er gehörte zum Hause und zur Nachkommenschaft Davids, also des Königs Davids, und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger, fast ein bisschen beiläufig noch bemerkt. Ungefähr 170 Kilometer war die Strecke von Nazareth nach Bethlehem, so weit wie von Zürich nach Bellinzona oder Freiburg. Mindestens 5 Tage Reisen und das mit einer hochschwangeren Frau. Aber was hätten sie sonst tun sollen? Sie mussten dem Befehl von Augustus folgen. Und endlich in Bethlehem angekommen hatten sie Schwierigkeiten, eine Unterkunft zu finden. Sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Damit ist deutlich, wie sich das Leben von Jesus entwickeln würde. Schon bei seiner Geburt bekam er keinen angemessenen Platz. Seine Geburt ist wie ein Programm. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Obwohl, ich denke, es war kein böser Wille der Menschen in Bethlehem. Wenn sie Platz gehabt hätten, hätten sie Maria und Josef Platz gemacht. Es hatte einfach keinen Platz mehr, weil so viele Leute nach Bethlehem reisen mussten. Das Boot war voll. Immerhin fanden sie in einem Stall einen Ort, an dem sie sich niederlegen konnten. Und Lukas macht deswegen niemandem einen Vorwurf. Er beschreibt einfach, wie es war. Bethlehem war aufgrund der Volkszählung übervoll. Es gab keinen Platz. Und in Bethlehem angekommen, gebar Maria ihr erstes Kind. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Jetzt war der Sohn Gottes geboren. Jetzt war Gott Mensch geworden. Und dadurch machte sich Gott, und ich glaube, das übersehen wir gern, unglaublich verletzlich. Das realisieren wir, wenn wir mal ein kleines Baby in Händen halten. Wie verletzlich und hilflos ein Kind ist. Es ist wie der Prophet angekündigt, Jesaja, ein Spross wächst aus dem Baumstumpf, Isai, ein neuer Trieb schießt hervor aus seiner Wurzel. Verletzlich wie ein Trieb, der aus einem Baum schießt, den kann man einfach wegtreten, drauf rumtreten. So kommt beginnt dieses Erlösungswerk von Jesus. Wie es Paulus eindrücklich sagt, Jesus Christus, der reich war, wurde arm, damit durch seine Armut wir reich werden. Bethlehem heißt übrigens Brothausen, Haus des Brotes. Bet heißt im Hebräischen Haus und Lechem heißt Brot. Also, Jesus kommt aus Brothausen. Das gefällt mir einfach immer wieder, wenn ich das dann denke. Bethlehem, Brothausen. Und was sagt Jesus über sich? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das Brot des Lebens kommt im Brothausen zur Welt. Wenn du diesen Jesus, der das Brot des Lebens ist, vertraust, dann wirst du ewiges Leben bekommen. Jesus sagt, wer glaubt, hat das ewige Leben. Glaubst du an Jesus? Und hat er in deinem Herzen Platz gefunden? Gott wird Mensch. Und wenn Gott Mensch wird, setzt er ein Weltreich in Bewegung. Gott musste von Maria an seinen Geburtsort gebracht werden, denn Jesus ist Gott. Und so musste dieses Kind nach Bethlehem gebracht werden, damit es dort entbunden werden kann. Denn Jesus musste unbedingt in Bethlehem geboren werden, sonst hätte Gott sein Versprechen nicht erfüllt. Die Vorbereitungen dauerten Jahrhunderte, bis im Römischen Reich, als der Kaiser Augustus regierte, die Zeit reif war. Jetzt konnte Gott Mensch werden. Jetzt war alles vorbereitet, damit, wenn Jesus sein Werk getan hat auf dieser Erde, das Evangelium über die ganze Welt läuft. Deshalb schreibt Paulus später, als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Als die Zeit dafür gekommen war, als alles vorbereitet war. Und es war nicht nur die Vorbereitung für die Geburt, sondern es war die Vorbereitung, damit nachher das Evangelium in dieser Geschwindigkeit über die ganze Welt verbreitet werden konnte. Alles war bereit für den Herrn aller Herren und für den König aller Könige. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob Jesus in unserem Herzen wirklich Platz gefunden hat. Das ist das großartige Ereignis von Weihnachten. Gott besucht uns Menschen, Gott wurde Mensch. Und Johannes schreibt das zu Beginn seines Evangeliums so: Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt, der Sohn Gottes. Und wer Jesus in seinem Herzen Platz macht, der wird aus dem unerschöpflichen Reichtum Gottes leben können. Wie Johannes weiterschreibt, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Wir leben immer, immer, immer aus der Kraft und aus der Gnade Gottes. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, von ganzem Herzen, dass wir in dir geborgen sein dürfen, weil wir wissen, dass du die Übersicht nie verlierst und dass du zur richtigen Zeit auch in unser Weltgeschehen eingreifst und dass du alles, was du versprochen hast und noch ausstehend ist, du wirst es tun. Denn dir entgleitet nichts. Wir können dir voll und ganz vertrauen, auch wenn wir nicht alles verstehen und einordnen können. Aber eins wissen wir. Du bist der Herr über aller Herren und König über aller Könige und du wirst das tun, was du versprochen hast. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du bereit warst, als verletzlicher Mensch in diese Welt zu kommen, uns zu besuchen, damit wir gerettet werden können. Amen.